Weingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 14. Juni.
This is CNN Breaking News.
We're following a developing story out of the Gulf of Oman. The US Navy says it's responding to reports of attacks on shipping vessels there. A statement goes on to say that US naval forces in the region received two separate distress calls this morning, local time. It adds that ships in the area are rendering assistance.
Schiffe versenken im Golf von Oman. Zwei Öltanker wurden attackiert auf einer der wichtigsten Seestraßen der Welt, der Straße von Hormuz. Und rund ein Drittel des weltweit gehandelten Öls wird über diese Route abgewickelt. Offiziell bestreitet der Iran seine Beteiligung. Und wer wirklich verantwortlich ist, bleibt bis heute Morgen unklar. Aber viele Geostrategen vermuten zumindest Kräfte aus dem Umfeld der iranischen Regierung, die durch solche Attacken den Energiemarkt verunsichern und die Iran-Politik von Donald Trump stören wollen. Er hatte den Iran-Deal vor gut einem Jahr spektakulär aufgekündigt.
The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. It didn't bring calm. It didn't bring peace, and it never will.
Und sich erst vor wenigen Tagen überzeugt gezeigt, dass er das Mullah-Regime im Griff habe.
I think they respect the United States right now much more than they ever have.
Damit jedoch liegt Trump wohl ziemlich daneben. Gerade erst hat der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Verhandlungen über den Atomdeal mit Trump rigoros abgelehnt. Der amerikanische Präsident sei, Zitat, eine Antwort nicht würdig, so der Ayatollah. Ja, wir schauen heute Morgen mit Sorge nach Nahost. Noch brennt die Lunte nicht, aber sie ist gelegt. Unsere Themen heute. Deutschland ist nach der neuesten Untersuchung des UNICEF, das ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, nur auf Platz 6 gelandet. Platz 6 der kinderfreundlichsten Länder im Rahmen der OECD. Dazu gehören 41 Industriestaaten. Schweden ist auf Platz 1 gelandet und deswegen spreche ich jetzt gleich mit Christopher Storm in Schwedisch Lappland. Ein Spross der Familie von Theodor Storm, ein deutscher Auswanderer und Vater von drei Kindern.
Die Haltung, wie sich Kinder in der Gesellschaft benehmen sollen, ist finde ich tendenziell eine andere, wo man halt sehr viel mehr Geduld mit Kindern hat.
Der türkische Machthaber Erdogan legt den Sprengsatz an die NATO, der die Türkei ja auch angehört. Aber ein wichtiges Waffensystem kauft er jetzt lieber bei den Russen. Warum tut er das und was bedeutet das für die NATO? Darüber spreche ich jetzt gleich mit dem ZDF-Korrespondenten in Istanbul, Jörg Brase.
Es gibt viele, die sagen, das ist von Präsident Putin so angelegt, um einen Keil in die NATO zu treiben. Und da die türkische Regierung offensichtlich bei diesem Deal bleibt, scheint dieser Plan aufzugehen.
Es gibt Neues von der Wall Street und unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski wird uns gleich erzählen, ob die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile und der amerikanischen Firma Sprint überhaupt noch klappen kann. Wir lauschen, was der YouTube-Star Rezo und der Satiriker Jan Böhmermann sich zu sagen haben. Und wir feiern heute Geburtstag mit Donald Trump, mit dem Musiker Lang Lang und vielen anderen Prominenten, deren Mütter sie am 14. Juni in diese Welt entlassen haben. Wo auf dieser Welt liegt eigentlich das Paradies? Das Paradies für Familien. Naja, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, kurz UNICEF, kennt die Antwort, denn es untersucht in jedem Jahr die Familienfreundlichkeit der entwickelten Staaten. Und die Deutschen sind in diesem Jahr auf Platz 6 gelandet, aber auf Platz 1 die Schweden. Und was die Schweden im Alltag wirklich besser hinbekommen als wir Deutschen, das werden wir jetzt gleich von Christopher Storm erfahren. Er ist ein Spross der Familie von Theodor Storm, Sozialpädagoge und Mitinhaber eines Hotels in Schwedisch Lappland. Vor 20 Jahren ist er ausgewandert. Ich kenne ihn bisher nicht, aber das pfiffige Morning Briefing Team hat auf der Suche nach einem Gesprächspartner in Schweden, der die Seriosität dieser UNICEF-Studie bestätigen oder auch bezweifeln kann, ihn hoch im Norden Europas ausfindig gemacht. Einen schönen guten Morgen nach schwedisch Lappland zu Christopher Storm. Hallo.
Guten Morgen, hallo.
Herr Storm, Sie arbeiten in einem Hotel, dessen Teileigentümer Sie sind. Ihre Frau ist Chefköchin in diesem Hotel und Sie haben 3 Kinder. Und deswegen dachte ich, sprechen wir mal über die Familienfreundlichkeit der Schweden, die gerade von einer UNICEF-Studie auf Platz 1 gerankt wurde. Ich wollte einfach von Ihnen mal hören, Sie haben mit der Studie gar nichts zu tun, aber Sie sind praktisch vor Ort. Ist das so? Ist Schweden ein kinder- und familienfreundliches Land?
Ja, also im Vergleich zu anderen Ländern meiner Meinung nach doch sehr, ja. Das sind schon große Unterschiede. Das ist einmal die Gleichberechtigung, also dass man sehr viel mehr Wert darauf legt, dass die verschiedenen Geschlechter gleichberechtigt sind. Und ein anderer Aspekt, der sehr wichtig ist in der Gesellschaft in Schweden, ist, dass der Staat für die Ausbildung und das Wohlergehen der Kinder eine sehr viel höhere Verantwortung trägt, als wie es in Deutschland der Fall ist.
Wie zeichnet sich diese höhere Verantwortung aus?
Auch da, also wir haben ja einmal, in Deutschland nennt man das, wenn ich mich richtig erinnere, Elternzeit. Die haben wir schon seit sehr langer Zeit. Die Elternzeit in Schweden ist so, dass man 480 Tage Elternzeit hat, die man sich gleichberechtigt teilt, nicht teilen muss, aber man teilt sie vom Grundsatz her.
Das Gehalt kommt vom Staat in dieser Zeit, richtig?
Richtig. Von diesen 480 Tagen ist es so, dass 380 Tage bekommt man gezahlt nach dem, ja, also wenn man krank wäre praktisch. Also man bekommt ganze 80% von seinem normalen Gehalt ausgezahlt. Und die restlichen 90 Tage sind eine Art niedrigen Niveau. Da bekommt man, umgerechnet sind das ungefähr 18 Euro pro Tag. So ist das aufgeteilt. Dann generell muss jedes Elternteil muss mindestens 90 Tage von diesen 480 Tagen für sich selber beanspruchen. Tut man das nicht, verfällt es. Die restlichen Tage, die es dazwischen gibt, kann man sich dann untereinander aufteilen.
5, 8 und 10 sind Ihre Kinder. Wo befinden die sich? Ein Kind im Kindergarten noch, nehme ich an, und die anderen in der Schule, oder?
Ja, 2 sind in der Schule mittlerweile, in der 1. und in der 3. Klasse. Und der Kleinste ist im Kindergarten. Alle 3 sind auf derselben Schule, es ist ein und derselbe Platz, also die sehen sich auch unterm Tag oder in den Pausen und alle gehen den ganzen Tag dort zur Schule. Also heute ein später Tag und jetzt, weil du mich angerufen hast, wurden sie von meiner Frau abgeholt um 5, also sie sind den ganzen Tag dort und werden betreut.
Und das Ganze findet ja statt, wir sprechen ja miteinander, auch wenn es so nah klingt, ist dieses kleine Hotel und der Ort, in dem Christopher Storm lebt, 600 Kilometer von Stockholm entfernt und ein kleines Dorf, wie ich gelernt habe, mit knapp über 200 Einwohnern nur.
Ja, also wir haben in unserem Ort eine kleine Schule, es ist bis zur 3. Klasse. Würde ich jetzt in Umeå leben, wo wir 100.000 Einwohner haben, mit Universität, Universitätskrankenhaus und so weiter. Also kenne ich viele Bekannte, also Freunde, die im Krankenhaus zum Beispiel arbeiten, Nachtschichten, die können ihre Kinder zum Beispiel sogar nachts in den Kindergarten bringen.
Okay, das ist nicht
also
schlecht.
Also sogar solche Möglichkeiten bietet man an.
Ja, wie erklärt ihr euch diesen Unterschied, diesen kulturellen Unterschied, der ja beim Thema Familienfreundlichkeit womöglich eine genauso wichtige Rolle spielt wie Geld und Kinderbetreuung? Wie verhält sich die eine Familie umgebende Gesellschaft gegenüber den Kindern, wenn sie laut und ungezogen sind? Wie verhält sich die Gesellschaft, wenn Kinder krank werden? Wie erklärt ihr euch diese unterschiedliche Mentalität von 2 Ländern, Deutschland und Schweden, die ja so weit nicht auseinander liegen?
Generell ist Schweden ein mehr, ja, das klingt jetzt sehr, sehr extrem, aber sag ich mal, sozialistischer Land oder mehr sozialer eingestellt. Und auch wenn sich Schweden und Deutschland in vielen Bereichen sehr, sehr ähnlich ist und die Unterschiede nicht so riesig sind in Wirklichkeit, dann gibt es doch Mentalitätsunterschiede. Es gibt so einen Begriff, Tor de Lund in Schweden, also dass es ruhig angehen soll oder dass man jetzt sich nicht über Dinge so schnell aufregt und stresst. Und das findet oder spiegelt sich auch irgendwo gegenüber Kindern wieder. Also die Haltung, wie sich Kinder in der Gesellschaft benehmen sollen, ist finde ich, tendenziell eine andere, wo man halt sehr viel mehr Geduld mit Kindern hat.
Tor de Lund heißt das Wort, ja?
Tor de Lund, ja.
Das ist das Wort,
oder locker.
Das ist das Wort des Tages, das wir uns jetzt ganz dringend, wenn nicht aufschreiben, dann hinter die Ohren schreiben sollten. Und ich bedanke mich für diesen Ausflug in die kinderfreundlichste Nation der Welt, nach Schweden, nach Schwedisch-Lappland, bedanke ich mich bei Christopher Storm.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Das NATO-Mitglied Türkei kauft modernste Luftabwehrraketen ausgerechnet beim NATO-Gegner Russland. Sie sollen im Juli schon geliefert werden. Washington droht, Ankara deshalb nun mit Sanktionen. Was bitteschön ist da denn wieder los? Fliegt uns jetzt die NATO um die Ohren? Darüber spreche ich jetzt mit Jörg Brase, dem Leiter des ZDF-Büros in Istanbul.
Schönen guten Morgen nach Berlin.
Die Türkei hat jetzt ja nicht nur beschlossen, sondern wohl auch bestellt Flugabwehrraketen in Moskau. Beim Klassenfeind, kann man sagen, jedenfalls aus Sicht der NATO. Möchte da womöglich Erdogan dieses westliche Verteidigungsbündnis verlassen?
Das glaube ich nicht, dass er es verlassen will. Aber es wird auf jeden Fall von türkischer Seite immer darauf hingewiesen, dass der Deal, der von Seiten der USA angeboten wurde, was den Kauf eines neuen Raketenabwehrsystems angeht, halt ein schlechter war und dass die Russen mit ihrem S-400-System ein besseres Angebot vorgelegt haben und die Türkei deshalb zugegriffen hat. Und das wird Folgen haben, das ist jetzt bereits abzusehen.
Denn im Juli soll schon geliefert werden, hat Erdogan gesagt. Gleichzeitig haben die USA angedroht, dass dann der gemeinsame Bau von F-35-Kampfjets ja nicht mehr stattfinden kann, was ehrlich gesagt ja nachvollziehbar ist, dass man nicht ein Abwehrraketensystem beim Gegner bestellt und dann mit dem Freund Kampfjets entwickelt, die im Zweifel zum Abschuss von diesen selben Abwehrraketen ja freigegeben werden. Wie passt das zusammen?
Das passt eben nicht zusammen. Es ist allerdings so, und Präsident Erdogan hat da gestern Abend nochmal bekräftigt, dass der Vertrag unterzeichnet ist. Es gibt ja auch bereits Schulungen von türkischen Militärs an dem S-400-System in Russland. Das macht natürlich keinen Sinn, weil die Befürchtung der USA, dass mit der Software der S-400 dann auch die F-35-Kampfjet-Daten ausgelesen werden können, das ist eine ganz reale Sorge, die auch in der NATO geteilt wird. Der US-Geschäftsträger hier in Ankara hat also gesagt, dass es völlig klar ist, in dem Augenblick, wo die erste Schraube dieses S-400-Systems die Grenze in die Türkei überschreitet, greifen Mechanismen, die gesetzlich in den USA geregelt sind, das als feindlicher Akt ausgelegt wird, sanktioniert wird. Und das würde dann in diesem Falle, das muss man sich mal vorstellen, dann auch für den NATO-Partner Türkei gelten. Und das ist keine Frage des Ob, sondern nur noch eine Frage, wie diese Sanktionen aussehen, dass der Präsident sie verhängen muss. In dem Falle, das ist völlig klar.
Ist damit nicht das innere Band der NATO zerrissen?
Es gibt viele, die sagen, das ist von Präsident Putin so angelegt, um einen Keil in die NATO zu treiben. Und da die türkische Regierung offensichtlich bei diesem Deal bleibt, scheint dieser Plan aufzugehen. Der Ton auch der deutschen Seite, der deutschen Diplomaten hier in der Türkei gegenüber der Regierung in Ankara hat sich da schon verschärft, dass man sich teilweise wundert. Aber die Regierung gibt sich da halsstarrig und ist dann nicht bereit, was S-400 angeht, auch nur einen Schritt zurückzugehen.
Was sind denn die neuen geostrategischen Ambitionen der Türkei?
Es gab immer wieder Spekulationen darüber, dass die Türkei ein strategisches Bündnis mit Russland anstrebt. Aber Russland kann das nicht kompensieren, also auch sicherheitstechnisch nicht, was die NATO dort garantiert. Andererseits hat die NATO überhaupt kein Interesse daran, dieses strategisch wichtige Land und auch die zweitgrößte Militärmacht innerhalb der NATO mit der Türkei irgendwie zu verprellen oder zu isolieren.
Können wir uns denn auf diese Türkei noch verlassen? Wenn ich an den Konflikt der Amerikaner mit dem Iran denke, steht da die Türkei wirklich noch auf der Seite des Westens oder womöglich schon auf der Seite des Iran?
Wenn man mit türkischen Diplomaten und Offiziellen redet, wird immer wieder gesagt, dass es kein Interesse der Türkei gibt, aus dem NATO-Verbund auszuscheren. Das wird immer wieder betont. Andererseits versucht die Türkei, sich innerhalb der Region als Regionalmacht zu etablieren und sucht sich da Bündnispartner. Das führt aber jetzt bei der Konfliktlage in der Region im Moment in der Tat dazu, dass da einige Positionen nicht vereinbar scheinen. Insofern ist die Türkei da kein verlässlicher Partner mehr aus Sicht der NATO, was natürlich fatal ist und hinter den Kulissen auch zu heftigem Streit führt im Moment.
Wagen Sie doch, Herr Brase, nochmal eine Prognose. Wo sehen Sie die Türkei in 10 Jahren?
Es gibt durchaus Leute, die sagen, dass mit der Wahlniederlage der AKP hier in Istanbul, was ja dann aufgehoben wird, es wird jetzt am 23. ja die zweite Runde geben.
Dieser verordnete Wahlbetrug, kann man doch ruhig sagen, der zu einer Neuwahl geführt hat dann, oder?
Ja, zumindest sage ich mal, auf Druck jetzt aus Ankara hat sich die Wahlkommission dann hinterher mit denkbar knappem Abstimmungsergebnis dann bereit erklärt, diese Wahl doch wiederholen zu lassen. Aber was viele sagen, ist halt, dass diese Niederlage, die es ja war, am 31. März das Ende der Ära Erdogan einläutet. Also dass sich auch innerhalb der Partei Fraktionen bilden, die mit der Politik, die wir jetzt gerade beschrieben haben, und der Folgen, die sie hat, kritisch umgeht. Und wir gehen im Moment davon aus, dass in 10 Jahren wahrscheinlich die AKP nicht mehr oder nicht mehr in der Form noch regiert. Und der Kandidat der CHP, der hier recht erfolgreich Wahlkampf macht und von dem viele ausgehen, dass er gute Chancen hat, diese Wiederholung am Sonntag kommender Woche zu gewinnen, dass er doch für einen eher Konsenspolitiker-Typ steht, der anders als Erdogan, der spaltet und kontrovers reagiert, gute Chancen hätte, da vielleicht in Zukunft das Ruder zu übernehmen. Also insofern gehen viele, aber das ist optimistisches Denken, im Moment davon aus, dass wir in 10 Jahren vielleicht nicht mehr so eine rigide, konservativ geführte Türkei erleben, wie wir das in diesen Tagen sehen.
Also Sie sehen durchaus die Chance für ein optimistisches Szenario, dass die Islamisierung der politischen Szenerie in Istanbul und in Ankara nicht weitergeht und dass das Land ein säkulares Land bleibt oder wieder wird. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Jörg Brase, für diesen sehr klarsichtigen Kommentar zur Lage des Landes, in dem Sie sich befinden. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit in Istanbul und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Berlin.
Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Einen schönen guten Morgen, Gabor.
Im Golf von Oman sind 2 Öltanker attackiert worden und natürlich gibt es sofort Reaktionen an der Wall Street. Sophie, erzähl uns, wie sind diese Reaktionen ausgefallen?
Die hat man natürlich vor allem bei den Ölpreisen gesehen. Das Öl der Marke Brent zum Beispiel ist auf über 60 Dollar das Fass gestiegen. Grund dafür natürlich, die Straße von Hormuz ist der wichtigste Lieferweg für einen Großteil der globalen Ölfördermenge. Jeden Tag geht ein Viertel über diese Passage raus in den Rest der Welt. Und wenn die nun geblockt wird, entweder weil es eben zu gefährlich wird oder aus politischen Gründen, denn Iran ist eben durchaus in der Lage, diese Straße zu blocken, dann wird das Öl eben tatsächlich eventuell knapper werden.
Das Haushaltsdefizit der USA ist gewachsen, schon wieder gewachsen, zeigen neueste Zahlen. Was ist das Problem, Sophie, die Einnahmen oder die Ausgaben?
Es lag an beidem, denn die Ausgaben sind schneller gestiegen, als der Staat mit dem Umsatzwachstum eben hinterherkommt. Das Steuerjahr hat am 1. Oktober begonnen und seitdem ist der Umsatz gewachsen, zwar um plus 2,3%, aber Gabor, die Ausgaben, die sind viel deutlicher angestiegen, nämlich mit 9,3%. Und das Szenario sieht natürlich hier so aus. Klar, der amerikanische Staat nimmt mehr ein durch die Sanktionen auf Importe, zum Beispiel aus China. Aber wer zahlt diese Sanktionen? Natürlich die amerikanischen Importeure. Und das schadet eben am Ende diesen Unternehmen und auch der amerikanischen Wirtschaft insgesamt. Währenddessen kommt weniger rein auf der anderen Seite durch Steuersenkungen und so wird das Defizit wahrscheinlich noch weiter wachsen, sagt das CBO, das ist das Congressional Budget Office.
Die Fusion zwischen den beiden Telekommunikationskonzernen Sprint, eine amerikanische Firma, und T-Mobile USA steht vor der entscheidenden Hürde. Und diese Hürde ist jetzt noch etwas höher geworden, denn 10 Staatsanwälte aus einigen Bundesstaaten haben Klage eingereicht. Sie wollen den Deal blockieren. Was, Sophie, heißt das nun für den Zusammenschluss? Gescheitert?
Nein, nicht gescheitert, aufgeschoben, würde ich sagen. Die Fusion kann sich jetzt einfach noch was rausziehen. Die Staatsanwälte sagen ja, die Konsumenten würden am Ende draufzahlen, wenn es zu dieser Fusion kommt, weil es dann statt 4 großer Anbieter nur noch 3 noch größere Anbieter gibt. Es gibt ja jetzt das Gerücht, dass T-Mobile angeblich andere Kabelanbieter gefunden hat, die eben Teile von Sprint übernehmen könnten. Und somit ist es wahrscheinlicher, dass die Behörden hier zustimmen. Dementsprechend ist die Sprint-Aktie dann auch geklettert im Nachfeld dieses Gerüchts.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die CDU einen jungen Mann namens Riso zum bösen Buben erklärt hat, der gestern Abend bei seinem ersten Auftritt im klassischen Fernsehen so charmant wirkte. Und sympathisch und klug wirkte er auch. Der YouTuber mit den blauen Haaren, Sie erinnern sich, der mit seiner Anti-CDU-Polemik mittlerweile 14 Millionen Zuschauer erreicht hat, griff die CDU-Chefin und ihren Ruf nach Regeln für die YouTuber an. Na klar, aber er tat es nicht mit bebender Stimme, sondern im Ton des Nachsichtigen.
Ich meine, es war nicht smart von ihr, das vom Timing her da zu machen, weil dass sich Leute des öffentlichen Lebens für eine Partei aussprechen oder gegen eine Partei aussprechen oder so, das gibt es ja schon immer. Und wenn es für die CDU ist, war es für die CDU mal cool. Und wenn es jetzt gegen die CDU ist, dann zwei Tage später zu sagen, so ja, das ist aber, da müssen wir mal drüber reden, wirkt erstmal sehr Selbstzweck inspiriert, so klar. Aber zum anderen weiß ich auch gar nicht, grundsätzlich nicht, was sie damit sagen wollte, weil welche analogen Regeln gelten denn nicht für ein Digital? Also hätte ich es jetzt ausgedruckt, denselben Text, und wäre auf den Marktplatz gegangen, hätte ich das auch machen dürfen. Insofern, da gibt es ja keine Regel, die da jetzt gegen spricht.
Fazit: Die CDU sollte diesen jungen Mann namens Riso nicht dämonisieren. Sie sollte ihm einfach zuhören und nicht nur sich selbst.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass heute so viele prominente Menschen Geburtstag haben. Der berühmteste Klaviervirtuose der Gegenwart, Lang Lang, wird 37. Und vielleicht sollte er ja heute etwas bescheidener feiern, denn vor kurzem erst hat er ja pompös in Paris gefeiert, seine Hochzeit mit einer jungen Pianistin aus Wiesbaden namens Gina Alice Redlinger. Steffi Graf, die vielleicht genialste Tennisspielerin, die Deutschland je hervorgebracht hat, wird heute 50. So fokussiert, wie sie einst Tennis gespielt hat, ist sie heute der Familienmensch.
Unsere Kinder sind jetzt 15 und 17 und der Große hat jetzt auch seinen Führerschein. Das heißt, jetzt haben wir nur noch die Kleine durch die Gegend zu fahren in dem Sinne. Aber es ist noch schön, die Kinder zu Hause zu haben. Aber ja, sie werden immer selbstständiger und das ist dann auch auf der einen Seite schön zu sehen. Auf der anderen Seite werden wir das auch natürlich, die Gemeinsamkeiten werden wir sehr vermissen.
Während Steffi Graf mit rechts aufgeschlagen hat, hat ein weiteres Geburtstagskind immer nur links die Faust gestreckt. Che Guevara, marxistische Mythenfigur und ewiges T-Shirt-Motiv. Er wäre heute 90 Jahre alt geworden. Kevin Kühnert zündet ihm wahrscheinlich in diesen Minuten eine Kerze an. Boy George hingegen ist quick lebendig und wird 58. Do you really want to hurt me? Als Sänger von Culture Club und Paradiesvogel des Popgeschäfts wurde er weltberühmt. Und weil er schon Anfang der 80er Jahre keinen Hehl aus seiner Homosexualität machte, wurde er zum Vorbild für viele. Aktuell wird ein großer Spielfilm über sein Leben geplant, Happy Birthday, Boy George. Und auch dieser schwierige Mensch feiert heute Geburtstag.
I love China. People say, oh, you don't like China. No, I love them.
Donald Trump wird 73 Jahre alt und auch wenn er viele aufregt, so muss man ihm eines lassen. Während andere in dem Alter nur noch Geschichten von früher erzählen und das größte Abenteuer darin besteht, die nächste Fernreise zu planen, ist der Mann noch voller Vitalität. Manchmal wünscht man sich allerdings, er würde auch seelenruhig an Deck eines Kreuzfahrtschiffes seine Zeit verbringen und nicht mit Cola und Fernbedienung in der Hand und neben sich auf dem Bett der Atomkoffer. Und noch ein Politiker, der Großes vorhat, feiert heute Geburtstag. Olaf Scholz wird 61.
Die fetten Jahre sind vorbei.
Aber doch nicht für Sie, Herr Scholz. Das Beste kommt ja vielleicht noch. Happy Birthday. Ich wünsche Ihnen und allen Geburtstagskindern, die ich vergessen habe, einen heiteren Start in das Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.